DW Menschen und Märkte.
Globale Wirtschaftspolitik. Die BRICS-Staaten wollen unabhängiger werden und gründen ihre eigene Bank. Überraschende Kooperation. Apple und IBM wollen nach jahrelanger Rivalität zusammenarbeiten. Und filmreife Geschichte, wie sich der Börsenwert von Sync in nur wenigen Wochen um 36.000% erhöhte. Das sind die Themen im Wirtschaftsmagazin der DW. Ich bin Nicolas Martin und grüße Sie. Die WM in Brasilien ist vorbei. Nun geht es wieder um Politik. In Fortaleza sitzen seit gestern die Staats- und Regierungschefs der sogenannten BRICS-Staaten zusammen. Die Staatsoberhäupter von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wollen ein Gegengewicht zu den etablierten internationalen Institutionen aufbauen. Heute sind sie auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Eine eigene Entwicklungsbank und einen eigenen Währungsfonds sollen die globalen Machtstrukturen verschieben. Peer von der Wühlbecke.
Brasiliens Staatspräsidentin Dilma Rousseff hat in ihrer Eröffnungsrede gestern schon die Tendenz des Gipfeltreffens vorgegeben. Sie hat die Vereinten Nationen kritisiert, ohne dabei aber ausdrücklich die Weltbank oder den Internationalen Währungsfonds zu nennen. Wir stellen fest, dass die wichtigsten Institutionen der weltweiten Politik und der weltweiten Wirtschaft ihren Vertretungsanspruch verloren haben, weil sie sich nicht angepasst haben an die wirtschaftlichen und politischen Realitäten der heutigen Welt. Die logische Konsequenz dieser Einschätzung ist die Gründung einer BRICS-eigenen Entwicklungsbank und ein eigener Währungsfonds. Damit wird zumindest symbolisch ein Gegengewicht zur Weltbank und zum Internationalen Währungsfonds geschaffen. Genau genommen kopieren die BRICS-Staaten aber diese beiden Institutionen, nur dass die Entscheidungsmacht jetzt in der eigenen Hand liegt. Betrachtet man die finanzielle Ausstattung, dann wird deutlich, dass es sich hier tatsächlich nur um einen symbolischen Schritt handelt. Die Entwicklungsbank ist lediglich mit einem Grundkapital von 37 Milliarden Euro ausgestattet, der Währungsfonds mit 75 Milliarden. Trotzdem hat die Gastgeberin Dilma Rousseff die Gründung der gemeinsamen Institutionen als historisch bezeichnet. Die BRICS-Staaten sind politisch jetzt enger verbunden und bekräftigen ihre Rolle auf der internationalen Bühne. Die Entscheidungen dieses Gipfels sind wichtige Schritte, um die globale Finanzarchitektur zu perfektionieren. Die fünf BRICS-Staaten wollen also in Zukunft geschlossener auftreten und Machtfaktor in der weltumspannenden Finanzpolitik werden. Die BRICS-Bank soll deshalb auch Projekte aus anderen Ländern finanzieren können. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Fortsetzung des Gipfels an Bedeutung. Heute treffen sich nämlich in Brasilia die Führer der BRICS-Staaten mit den Staatschefs der lateinamerikanischen Länder. Viele davon stehen der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds ebenfalls kritisch gegenüber und könnten durchaus Interesse haben, Projekte von der neuen Entwicklungsbank der BRICS-Staaten finanzieren zu lassen.
Peer von der Wühlbecke berichtete. Und wir bleiben bei der größten Wirtschaftskraft der BRICS-Staaten, China. Dort sind die Zeiten des zweistelligen Wachstums zwar vorbei, doch nach einer langen Talfahrt hat die Regierung ihre offiziellen Wachstumsziele nun wieder erreicht. Markus Rimmele über zweifelhafte Zahlen und die Angst vorm tiefen Fall.
Drei Quartale lang hatte sich Chinas Wachstum immer weiter verlangsamt. Jetzt legte es erstmals wieder zu. Minimal zwar von 7,4 auf 7,5%, doch das ist Grund genug für eine rundum positive Bilanz der Regierung. Die Wirtschaftslage insgesamt ist stabil und die Modernisierung der Wirtschaft schreitet voran, sagt der Sprecher des Nationalen Statistikamtes in Peking, Shen Lai-yun. Das Wachstum ist stabil, der Arbeitsmarkt ist stabil, die Preisentwicklung ist stabil und das Einkommen der Menschen wächst beständig. Stabilisierung, das ist das Wort des Tages. Trotz Abwärtsdrucks von außen, so die Botschaft, schafft China die Kehrtwende, stoppt die Abkühlung und erfüllt die selbstgenannten Vorgaben. Und das ist im zweiten Quartal tatsächlich gelungen. 7,5% Wachstum, das ist genau die Zahl, die Peking für dieses Jahr als Zielmarke ausgegeben hatte. Diese soll offenbar unbedingt erreicht werden. In den vergangenen Monaten hatte die Regierung zur Wirtschaftsbelebung ein Paket von Mini-Konjunkturhilfen aufgelegt. Der Ausbau des Eisenbahnnetzes wurde beschleunigt und mehr günstiger Wohnraum errichtet. Das habe die Zahlen angetrieben, vermuten die meisten befragten Ökonomen und Analysten. Weitere Maßnahmen dürften folgen. Die Zeiten des zweistelligen Wachstums sind allerdings vorbei. Peking will die Wirtschaft umbauen und dafür geringere Zahlen als in der Vergangenheit in Kauf nehmen. Bislang abgeschottete Bereiche wie die Gesundheits- oder Transportbranche könnten für private und ausländische Firmen geöffnet werden. Steuern könnten sinken. Die Abhängigkeit vom Export und von Investitionen soll zurückgehen. Dienstleistungen und Konsum sollen stattdessen neue Wachstumstreiber sein. Hier sei man auf einem guten Weg, so der Regierungssprecher. Der Dienstleistungssektor hat den Industriesektor überholt, sowohl beim Wachstum als auch beim Anteil am Bruttoinlandsprodukt, so Shen Lai-Yun. Er macht jetzt fast 47% aus. Das ist ein Trend, der sich fortsetzen wird. Das ist ein wichtiger Wandel in der chinesischen Wirtschaft. Diese hing früher vor allem von der Industrie ab. Jetzt werden die Dienstleistungen immer wichtiger. Das hat Auswirkungen auf das Wachstum und die Beschäftigung. Externe Beobachter sind allerdings nicht so uneingeschränkt optimistisch. Ihnen bereitet vor allem der chinesische Immobilienmarkt Sorgen. Nach dem ungezügelten Bauboom der vergangenen Jahre befürchten sie das Platzen einer Blase mit negativen Folgen für die Gesamtwirtschaft. Gleichzeitig nehmen auch die Zweifel an den chinesischen Statistiken zu. Einer Studie der Wirtschaftsforschungsgruppe The Conference Board zufolge wuchs Chinas Wirtschaft in den vergangenen Jahren deutlich langsamer, als Peking behauptete. Die Forscher sprechen von politischer Einflussnahme auf die Statistik. Vor allem in den Krisenjahren ab 2008 habe das tatsächliche Wachstum um mehrere Prozentpunkte unterhalb der offiziellen Zahlen gelegen.
Von China in die USA. Dort pumpt die Notenbank Fed seit vielen Jahren Geld in den Aufkauf von Anleihen und hält den Leitzins bei nahe 0%. Banken können sich bei der Zentralbank also praktisch kostenlos Geld leihen. Das alles hat die USA langsam wieder aus dem Krisenmodus herausgeführt. Die Wirtschaft wächst und es gibt so wenig Arbeitslose wie seit 6 Jahren nicht mehr. Deshalb hören Wirtschaftsexperten und auch Börsenhändler ganz besonders aufmerksam zu, wenn die Notenbankchefin Janet Yellen vor dem Senat zur aktuellen Lage der Notenbank Auskunft gibt. Aus Washington, Jan Bösche.
Bei ihrer Anhörung vor dem Senat sagte sie, obwohl sich die Wirtschaft weiter bessere, sei die Erholung noch nicht abgeschlossen. Zum Beispiel ist der Anteil der arbeitenden Bevölkerung schwächer, als er sein könnte. Möglichst viel Beschäftigung ist aber eines der wichtigsten Ziele der US-Notenbank. Das andere wichtige Ziel, eine gezügelte Inflation. Sie lag in den USA zuletzt bei 1,8%. Das ist unter der Zielmarke von 2%. Die Notenbank geht darum in 2 Schritten vor. Weil die Zahlen besser werden, wird sie weniger Staatsanleihen kaufen. Weil die Zahlen aber noch nicht gut genug sind, sollen die Zinsen auf dem niedrigen Niveau bleiben. Damit enttäuschte Yellen besonders republikanische Senatoren, die sich höhere Zinsen wünschten. Für Aufregung an den Börsen sorgte ein Bericht der Notenbank, der kurz vor der Anhörung veröffentlicht worden war. Darin heißt es, die Bewertung von kleineren Social-Media-Firmen und von Biotechnologiefirmen erscheine hoch im historischen Vergleich. Die technologielastige Nasdaq drehte danach ins Minus. Analysten sagten, es sei ungewöhnlich, dass die Notenbank auf einzelne Branchen eingehe.
Jan Bösche berichtete. Jahrzehntelang hat die US-Konzerne Apple und IBM nur eines verbunden: tiefe Feindschaft. Doch nun wollen sie zusammenarbeiten. Gemeinsam wollen sie Anwendungen für das iPhone und das iPad entwickeln. Ulla Herrmann über die unerwartete Kooperation zweier Konkurrenten.
Die Allianz mit dem einstigen Rivalen kam überraschend. Aber für Apple-Chef Tim Cook ist sie ein Meilenstein.
I think it is absolutely huge. It's landmark.
Das Beste von Apple, das Beste von IBM soll zusammenkommen. So lobt Tim Cooks die Partnerschaft mit dem früheren Computerriesen IBM.
It takes the best of Apple and the best of IBM and puts those together. There's no overlap, there's no competition.
Kein Geschäftsbereich würde sich überlappen. Man würde auch nicht gegeneinander konkurrieren. Die Allianz bedeutet für Apple, der Hersteller von iPhones und iPads will stärker in den Markt mit Geschäftskunden eintreten, erläutert Dirk Müller, bekannt als Mr. DAX, Händler und Buchautor.
Beide besetzen sich damit die Felder, wo sie bisher ein bisschen Probleme haben. Apple natürlich sehr, sehr stark aufgestellt im Privatkundenbereich, haben es aber nie so richtig geschafft, in den Businessbereich zu kommen.
IBM hingegen hofft, den Unternehmen iPads und iPhones verkaufen zu können. Gleichzeitig will IBM den Service übernehmen, einschließlich des Speicherns von Daten.
Sie sind hauptsächlich im Geschäftskundenbereich aktiv und können jetzt richtige Apps für die Unternehmen speziell konzipiert bereitstellen, sodass sich das Private und das Geschäftliche hier viel, viel besser mit verbinden lässt.
Ähnlich sieht es Peter Reichel. Er ist stellvertretender Leiter der Investmentstrategie bei der Berenberg Bank.
Für die Branche ist das sicherlich zukunftsgerichtet ein wichtiger Schritt.
Die Partnerschaft der beiden Technologieelefanten ist ein Versuchsballon und erstaunlich angesichts der früheren Feindschaft zwischen den beiden amerikanischen Technologiekonzernen. In den 80er Jahren hatten sie sich noch erbittert bekämpft, als sie gemeinsam um den Computermarkt buhlten. Aber in harten Zeiten muss man eben alle Kräfte bündeln. Apple hat gegenüber der chinesischen Konkurrenz Marktanteile verloren und IBM kämpft ebenfalls mit großen Schwierigkeiten. Auf jeden Fall wird die Partnerschaft der beiden die Technologiebranche gewaltig durcheinanderrütteln, ist Peter Reichel von der Berenberg Bank überzeugt.
Wir glauben schon, dass jedes Mal, wenn solche Zusammenschlüsse in der Vergangenheit sichtbar wurden, es immer Reaktionen der Gegenparteien, das heißt der Wettbewerber, gegeben hat. Und auch in diesem Fall würde es mich nicht wundern, wenn auch andere asiatische Konkurrenten neue Partnerschaften schließen würden, um auch hier ihre Vertriebskanäle zu erweitern.
Nachteile für den Verbraucher oder Auswirkungen auf die Preise sieht der Investmentstratege nicht.
Am Preismarkt dürfte sich kurzfristig nicht viel ändern. Mittel- und längerfristig dürften die Auswirkungen einigermaßen überschaubar bleiben aufgrund des Zusammenschlusses.
An der Börse wurde der Zusammenschluss begrüßt. Die Aktien von Apple und IBM stiegen. Doch erst die Kunden der Technologieriesen werden am Ende über den Erfolg der neuen Allianz entscheiden.
Ulla Herrmann berichtete. Sync, das ist oder besser das war, ein Online-Netzwerk ohne Plattform, ohne Umsatz und mit nur einem Mitarbeiter. Trotzdem stieg der Kurs des Unternehmens von 6 US-Cent im Juni auf teilweise über 20 Dollar in die Höhe. Am Wochenende dann hat die US-Börsenaufsicht den Handel mit dem dubiosen Unternehmen erstmal gestoppt. Georg Schwarte über die filmreife Geschichte von Sync.
My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was three shy of a million a week.
So klang das im Film Wolf of Wall Street. Aber der fiktive Händler Jordan Belfort, der aus unbekannten börsennotierten Unternehmen Penny Stocks durch übertriebene Versprechen boomende Aktien kreierte, selbst er würde staunen, was gerade an der Wall Street mit der Aktie Sync passiert ist. 0,06 Dollar war sie wert, aber dann ging's los. Am Ende 36.000% Kursplus. Das Papier stieg auf über 22 Dollar innerhalb von Wochen. Börsenwert zeitweise 6 Milliarden. Der Witz, es gibt eigentlich kein Unternehmen. Klar, klingt verrückt, lacht Börsenexperte Teddy Weisberg. Naja, der Wolf of Wall Street erinnert mich daran, dass es immer Aktienhändler gibt, die haben Dinge im Angebot, die gut klingen, aber eben nur gut verpackt sind. Sync nämlich besteht nur aus einem Mitarbeiter, der Chef, Finanzvorstand und Buchhalter in einer Person ist. Firmensitz Belize, Firmenidee angeblich, Kontakte mit Promis gegen Geld zu verkaufen. Die Webseite tot, der letzte Geschäftsbericht 8 Monate alt, Umsatz null. Aber auf die Verpackung kam's an. Das Ganze nämlich erhielt den klangvollen Namen Soziales Netzwerk. Die Leute dachten an Facebook und Twitter und ab ging die Börsenpost, basierend auf nichts, außer der Hoffnung gieriger Anleger beim Wort Internet. Eins der Riesennachteile des Internets ist, du kannst lügen, stehlen, betrügen und es gibt niemanden, der dich zur Rechenschaft zieht. Niemanden.
On the internet and there's no accountability. Zero. Zero accountability.
Ja, die Sache mit der Legalität. Wie im Film mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle gab es auch in diesem Fall schnell Zweifel, ob all das tatsächlich legal sein könnte. Die Börsenaufsicht jedenfalls zog die Notbremse, setzte den Handel mit dem Papier jetzt aus und ermittelt. Die Methode riecht mächtig nach dem sogenannten Pump-and-Dump-Prinzip. Motto, erst investieren, dann durch halbgare Gerüchte den Kurs hochtreiben. Das ist die Pump-Phase und schließlich die Aktie mit größtmöglichem Gewinn verkaufen. Dump it, sagen die Händler. Der Fall Sync für den Börsenprofi Weisberg, einer mit Lerneffekt. Es ist doch unglaublich, sagte er. Leute, die solche Aktien kaufen, sollten sich demnächst besser für die Lotterie entscheiden.
Incredible. I mean, when you think about it, it's incredible. I think people that buy stocks like this are probably better off buying lottery tickets.
Noch aber ist die Sink-Geschichte nicht zu Ende. Zum letzten registrierten Börsenkurs von $13.90 ist das Unternehmen, das es eigentlich gar nicht gibt, immer noch fast 3 Milliarden Euro wert auf dem Papier. Zum Vergleich, die Lufthansa liegt derzeit bei knapp 6,7 Milliarden, hat aber deutlich mehr als nur einen Mitarbeiter und macht sogar Umsatz.
Georg Schwarte. Und mit diesem Beitrag endet auch das Wirtschaftsmagazin für heute. Wir sind morgen wieder für Sie da. Die Technik hatte Erhard Bürger. Ich bin Nicolas Martin. Machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.